Detektor FM. Zurück zum Thema.
Da landet ein Text auf Platz 1, 65 Jahre nachdem er eigentlich geschrieben wurde. Die Zeit zwischen damals und heute hat er in der Schublade rumgelegen und jetzt hat man ihn gefunden im Nachlass eines Autors und der Verlag muss schon die dritte Auflage drucken, obwohl der Text offiziell noch gar nicht veröffentlicht ist. Wie kann sowas eigentlich sein? Wir reden über den Überläufer von Siegfried Lenz und Andreas Kötzing hat ihn gelesen und ist jetzt bei mir. Hallo Andreas.
Hallo Markus.
Lohnt es sich denn, den Text zu lesen und wenn ja, warum?
Ja. Also ich meine, die Feuilletons waren sich ja selten so einig, muss man tatsächlich sagen.
Als da könnte man ja schon mal skeptisch werden.
Könnte man, in dem Fall sollte man es aber tatsächlich nicht. Als der Roman kurz vor der Leipziger Buchmesse angekündigt wurde und tatsächlich dann ja von einzelnen Buchläden verkauft wurde, noch vor dem eigentlichen Erscheinungstermin, weil alle gesagt haben, ein neuer Siegfried Lenz, wie kann das sein? Anderthalb Jahre, nachdem er gestorben ist, tauchte Hoffmann und Campe plötzlich mit dieser Nachricht auf, wir haben da einen vollständigen Roman in seinem Nachlass entdeckt, geschrieben im Jahr 1952 und dann hat natürlich zu diesem Erfolg beigetragen, dass dieser Roman nicht nur eben ein neuer Roman dieses großen prominenten Schriftstellers ist, sondern dass er eben mit einer spannenden historischen Geschichte aufwartet, denn er durfte 1952 eben in dieser Form nicht erscheinen. Hoffmann und Campe hat sich damals gegen eine Veröffentlichung entschieden, woraufhin Siegfried Lenz dann das Manuskript tatsächlich, du hast es gesagt, in die Schublade gelegt hat und 65 Jahre lang wurde daran nicht mehr gedacht. Auch er selber offenbar hat nie wieder damit geliebäugelt, aus diesem Roman noch etwas Neues zu machen, sondern hat ihn in der Schublade gelassen.
Bevor wir darüber noch ein bisschen genauer reden, willst du mal zusammenfassen, worum es eigentlich geht?
Ja, man kann das relativ in kurzen, knappen Sätzen zusammenfassen. Es ist ja schon viel auch über das Buch geredet worden. Es geht um einen Wehrmachtssoldaten, Walter Proska, im letzten Sommer des Krieges 1944 an der Ostfront unterwegs und er gerät in eine Geschichte hinein, und zwar der Zug, mit dem er fährt auf eine Mine auf, alle Insassen kommen ums Leben, er als Einziger überlebt und hat vorher in dem Zug noch eine junge Partisanin kennengelernt und sich in die verliebt. Und er ist jetzt dort abgeschnitten, hinter der Front, kommt zu einer deutschen Einheit, die dort so ein bisschen isoliert ist, vor sich hin vegetiert, muss man tatsächlich sagen, dort im Alltag und lernt so ein bisschen diese ganzen Schrecken an der Front kennen, aber auch eben die Langeweile des Alltags und der Partisanenkrieg, der näher kommt. Diese Gruppe ist so ein bisschen abgeschnitten von den anderen deutschen Truppen, die sich schon zurückziehen. Und dieser Walter Proska gerät nach und nach in eine Situation des Zweifelns. Einerseits natürlich durch die Gewalt, die er selber erlebt, andererseits aber auch durch den Kontakt innerhalb der Gruppe. Und auch er entschließt sich am Ende, wie der Titel eben schon sagt, zum Überläufer zu werden. Und das ist auch genau der Grund gewesen, warum Hoffmann und Campe 1952 gesagt hat, das ist eine Geschichte, die hat hier momentan in der jungen Bundesrepublik, die doch gerade auf dem Weg ist ins Wirtschaftswunder, die sich eigentlich von dem Gedanken des Erinnernwollens, des sich kritisch auseinandersetzen mit der eigenen Vergangenheit, gerade eigentlich wegbewegt. Eine Geschichte, die wir lieber nicht veröffentlichen wollen. Übrigens damals mit einem Impuls, der Lektor, der dafür zuständig gewesen ist, der dem jungen Siegfried Lenz, der damals ja eben noch kein prominenter Autor war, das war der zweite Roman, an dem er gearbeitet hat.
25 waren.
Ne? Richtig, genau.
Junger Mann eigentlich.
Ja, wirklich. Und es war ein Habicht in der Luft, sein erster Roman, der ein Jahr vorher erschienen war ein guter Erfolg, der hatte sich gut verkauft und dann hat er sich eben an dieses Thema gewagt und der Lektor meinte zu ihm, Junge, du tust dir keinen Gefallen mit so einer Geschichte, wenn du das jetzt veröffentlichst, wer will das lesen? Es will doch niemand mehr daran erinnert werden, dass es auch andere Optionen vielleicht gegeben hätte, als einfach nur seiner Pflicht treu zu dienen und mitzumachen bis zum bitteren Ende.
Der hat auch eine interessante Wortwahl gewählt, der Lektor, ne? Wegen handgreiflicher Treulosigkeit gegen die Heimat,
ja.
Konnte er wohl nicht empfehlen oder wollte er nicht empfehlen. Wenn man auf die Biografie dieses Lektors schaut, kann man ja auch Zweifel bekommen, woher das nun jetzt rührt.
Ja, die FAZ hat drüber geschrieben, er hätte selber eine stark braune Vergangenheit gehabt. Der Sache müsste man eigentlich noch mal ein bisschen im Detail nachgehen. Wir wissen natürlich heute aus der historischen Forschung, wie stark sich diese Restauration auch im Kulturbetrieb in der jungen Bundesrepublik niedergeschlagen hat. Viele der Leute, die im NS-System sich stark angedient hatten, stark involviert gewesen sind, haben dann nach 1949 problemlos wieder ihre Karrieren fortsetzen können. Und denn dieses Desertieren, das Überlaufen, der Vaterlandsverrat, das ist etwas, was uns heute total fremd vorkommt, aber das war ein Vorwurf, der war in den 50er Jahren sehr präsent. Willy Brandt wird sich das noch bis in die späten 60er Jahre, bis er Bundeskanzler wird, anhören müssen. Das ist absurd aus unserer heutigen Perspektive. Aber genau das ist eben, was diesen Roman auch aus der heutigen Zeit, finde ich, so spannend macht. Als Historiker ist es natürlich immer schwierig, schwierig zu sagen, was wäre, wenn. Diese Frage verbietet sich ja eigentlich, ist kontrafaktisches Argumentieren. Aber ich finde die Frage unglaublich spannend. Dieser Siegfried Lenz, von dem wir wissen, was der für eine enorme Kraft hatte in seiner Prosa, er in dieser Zeit, wenn so jemand da gewesen wäre, schon so früh mit diesem Roman, das hätte der in der westdeutschen Öffentlichkeit vielleicht auch an einem früheren Umdenken damit bewegen können. Denn wir wissen es ja bei ihm, werkbiografisch, was danach noch alles gekommen ist. Er schreibt erstmal andere Geschichten. Ja, danach kommt So zärtlich war so Laiken. Er setzt sich vor allem mit dem Verlust der Heimat in Ostpreußen auseinander, hat damit große Erfolge. Er hat dieses Buch eigentlich nie wieder vermisst oder verbraucht in ökonomischer Hinsicht. Aber das Thema, das bleibt eben bei ihm. Wenn wir dann in die 60er Jahre schauen, der große Welterfolg, sein Meisterwerk, das Opus Magnum, die Deutschstunde, wir haben es alle im Unterricht gelesen, da sind die Freuden der Pflicht ja wieder. Da geht es ja wieder genau darum. Da ist der Sigi Jepsen in der Schule und soll darüber schreiben und erinnert sich, wie das war mit seinem Vater, der das Malverbot gegen den Maler umsetzen soll, aus reiner Freude an der Pflicht. Und genau das ist es ja hier auch im Endeffekt. Was macht denn dieses Soldatensein in diesem Roman tatsächlich aus? Die Frage, habe ich eigentlich eine Option? Wie kann ich handeln? Was ist mein persönliches Verhalten wert, diese Möglichkeit, ich sagen zu können? Nicht wir, sondern ich. Ich bin derjenige, der für mein eigenes Handeln verantwortlich ist. Und das bekommt man in diesem Roman sehr, sehr plastisch vorgeführt. Es gibt in einer Kriegssituation kein Handeln, ohne dass man Schuld auf sich lädt. Denn auch der Walter Proska, so wie wir ihn kennenlernen, wird durch dieses Überlaufen zu den Partisanen nicht frei von Schuld. Im Gegenteil.
Dann gönnen wir uns doch mal ganz kurz den Luxus und bleiben auf dieser Was-wäre-wenn-Ebene. Dieses Rollenbild des Partisanen war in der Bundesrepublik dieser Zeit damals ja wirklich ein Feindbild schlichtweg. Jetzt haben wir einmal einen Autor, der selbst übergelaufen ist oder desertiert ist. Wir haben einen Held, der überläuft und der sich auch noch in eine Partisanin verliebt. Also eine dreifache Ebene, wenn man so will. Meinst du, wenn der Text damals früher erschienen wäre, er hätte eine Rüstung in dieser Republik eher aufgebrochen?
Ja, wir wissen es nicht. Ne? Aber die Vorstellung an sich ist natürlich schön, dass Literatur in der Lage ist, auch Gedanken zu bewegen in einer Gesellschaft. Ich glaube, der Roman wäre möglicherweise damals sehr viel kritischer aufgenommen worden. Natürlich notgedrungen aufgrund seiner Thematik als heute. Heute jubelt das Feuilleton. Damals hätte er mit großem Widerspruch zu kämpfen gehabt. Aber ich glaube, dass es auch damals sicher Leute gegeben hätte, die große literarische Kraft, die in dem Buch steckt, schon erkannt hätten und die möglicherweise gesagt hätten, ist es nicht auch wert, über diese Fragen, die diese Romanfigur umtreiben, nachzudenken. Weil damals gab es natürlich viel, viel mehr Leute, die in so einer Kriegssituation gewesen sind und die eben nicht die Waffe aus der Hand gelegt haben, die nicht übergelaufen sind, die nicht desertiert haben. Auch bei Siegfried Lenz passiert das ja erst in den allerletzten Kriegstagen.
Eine Frage liegt dir auf der Hand. Ist der Text als solcher, als Text besonders gut oder ist er jetzt sehr gut besprochen, weil die Geschichte des Textes so wahnsinnig ist?
Ja, ich glaube, da muss man wahrscheinlich ein bisschen auch Abstriche machen. Du hast es vorhin selber gesagt, Siegfried Lenz war noch sehr jung, als er diesen Text geschrieben hat. Ich persönlich finde, dass der sprachlich nicht immer ganz elegant ausgearbeitet ist. Es gibt auch keinen wirklich ganz geschlossenen dramaturgischen Spannungsbogen in diesem Buch. Die einzelnen Kapitel wirken manchmal so ein bisschen versatzstückartig aneinandergereiht. Manchmal ist die Sprache auch noch nicht ganz ausgereift, etwas pathetisch im Umgang. Vieles wird dann durch die Thematik und auch durch das Experimentieren mit der Sprache wieder wettgemacht. Man hat so das Gefühl, da ist ein junger Autor, der eigentlich noch so ein bisschen nach seinem richtigen Stil sucht, nach den Möglichkeiten, auch so einen Text gestalten zu können. Der ist schon wirklich sehr fertig. Man muss natürlich vielleicht auch damit mit einkalkulieren, wäre das jetzt die Fassung, die wir jetzt sehen, wäre sie vielleicht tatsächlich schon die gewesen, die tatsächlich veröffentlicht worden wäre? Oder hätte er, wenn es nicht diese Absage vom Verlag gegeben hätte, tatsächlich vielleicht sogar noch weiter dran gefeilt und weiter dran gearbeitet? Weil ich finde schon, dass man den Roman an einigen Stellen schon seine Baustellen noch anmerkt.
Manche loben das ja, ne? Sagen, der ist kraftvoller, der ist jünger, da ist viel mehr Jugend drin, viel mehr Fleisch, viel mehr Blut, viel mehr Saft, viel mehr Kraft.
Ja, also. Ja, das ist auf jeden Fall auch so. Also ich finde, der ist viel ruppiger, als wir den, als Siegfried Lenz Bücher jetzt in den 90er oder 2000er Jahren. Das ist nicht der Lenz, den man hier noch einmal neu kennenlernt, es ist ein ganz anderer. Das ist der Junge, der irgendwie tatsächlich noch offen ist und noch gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung sich das alles mal bei ihm entwickeln wird.
Der Vorgang zu sagen, der Lektor lehnt ab, ich lehne das in die Schublade und fertig ist der Lack. Merkt man, dass das Herzblut nicht unbedingt daran hing?
Na, ich glaube, wir müssen uns in die Lage eines jungen Menschen versetzen, der am Anfang seiner schriftstellerischen Karriere steht und zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wissen kann, dass er schon in absehbarer Zeit Bücher schreiben wird, die Millionenauflagen erreichen. Also er muss natürlich für sich in der jetzigen Situation damals auch eine Entscheidung treffen, wie mache ich weiter. Er ist ja bei Hoffmann und Campe geblieben. Er hat den Verlag nicht gewechselt, trotz dieser Absage, aber er hat diesem Lektor einen Antwortbrief geschrieben, in dem er schon relativ deutlich gesagt hat, also ich werde jetzt nicht weiter an dieser Figur rumfeilen. Wir können das Buch vielleicht in dieser jetzigen Form, werden wir es nicht veröffentlichen, aber das heißt nicht, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise inhaltlich von dem distanziere, was ich geschrieben habe. Und das ist natürlich wiederum ein sehr, sehr mutiger Schritt.
Er zeigt ja ganz viel Rückgrat mit dieser Antwort. Ne? Er bedankt sich ja sogar noch für die Mühewaltung.
Ja.
Was lernt man denn mit dem Buch, in dem Buch? Also als Historiker gefragt, aber auch für jemanden, der vielleicht keiner ist.
Ich für meinen Teil habe gelernt, dass es irgendwie schwieriger ist, aus der heutigen Perspektive Sachen so zu übertragen, wie wir das gemeinhin für möglich erachten. Also was ist, wenn wir glauben, es müsste doch möglich sein, so einen Text auch damals schon veröffentlicht zu haben? Wir fragen uns ja häufiger diesen restaurativen Charakter, wenn wir auf die 50er Jahre in der Bundesrepublik schauen, warum ist das eigentlich nicht viel eher aufgebrochen? Das sind die Fragen, die mich irgendwie umgetrieben haben dabei. Und es ist eben nicht nur der Inhalt des Buches, sondern seine uns jetzt verspätet überlieferte Werkgeschichte, die eben dann dort mit hinzukommt. Hat man ja selten, dass zwei Aspekte sich irgendwie so auf so eine interessante Art und Weise miteinander ergänzen. Also dieses Bild der erfolgreich geglückten Demokratie in den 50er Jahren in der Bundesrepublik, dem kann man auch eine ganz andere Gegenerzählung dagegen stellen, wenn wir uns diesen restaurativen Charakter dieser Adenauer Gesellschaft dann irgendwie stärker vergegenwärtigen.
Letzte Frage, wer soll die 25 Euro bezahlen und wer soll sich's besser sparen?
Alle Siegfried Lenz Freunde oder Liebhaber seiner Literatur haben das Buch längst gekauft. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr lange drüber spekulieren. Du hast es gesagt, die dritte Auflage war im Druck, bevor das Buch überhaupt richtig in die Läden kam. Die Auflage ist weit über die 100.000 schon hinausgeschossen. Ich glaube, Hoffmann und Campe hat gut daran getan, dieses Manuskript schnell aus dem Nachlass hervorzuholen. Und das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen. Ihnen gebührt auch ein Lob, denn sie haben daraus jetzt irgendwie keine Verschwiegenheitsgeschichte gemacht, wie man damals mit dem Roman umgegangen ist. Im Gegenteil, sie sind sehr offen damit umgegangen. Es gibt ein Nachwort in dem Roman, in dem diese ganze problematische Geschichte sehr deutlich und explizit geschildert wird.
Der Überläufer von Siegfried Lenz, wie gesagt, 25 Euro kostet es, für uns gelesen hat es Andreas Kötzing, der nicht nur Historiker und Kulturwissenschaftler ist, sondern sich mit deutsch-deutscher Nachkriegsgeschichte und Mediengeschichte im 20. Jahrhundert beschäftigt, hauptberuflich. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.